So, wir sind live. Christian.
Wunderbar. Nachdem wir ja schon schon alles besprochen haben,
können wir auch gleich wieder aufhören. Wir wollten eigentlich nur noch uns verabschieden jetzt von all unseren treuen Zuhörern,
genau,
die uns heute bei der Episode 60 des Trailwookie Podcasts gehört haben. Nein, ihr werdet uns noch hören. Wir fangen nämlich jetzt an. Herzlich willkommen da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's soweit gut. Wir sind heute wieder im gewohnten Setup zu zweit. Der Christian. Mhm. Hi Christian.
Hi Chris.
Völlig nicht einstudiert.
Sehr gut. Überhaupt nicht. Nein, das war auch gar nicht geplant.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Normalerweise begrüßen wir uns ja eigentlich nicht.
Ne? Ja, nein. Ist ja nicht mehr notwendig. Ne?
Ja, eben nach all den
so lange
Jahren.
Zeit. Ja.
Alte Hasen hier am Mike. Also, zurück zum Thema. Trailwookies Podcast zu zweit. Kein Interview heute.
Mhm. Wobei, man muss sagen, das letzte Interview war natürlich fantastisch. Ne? Ist das so?
Ja, war ja nicht wertend jetzt gemeint. Das war mehr so. Jetzt haben wir mal wieder so.
Ich wollte es einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und nochmal dazu aufrufen, wenn es jemand noch nicht gehört hätte. Die Folge ist ja noch online.
Oder noch nicht fertig gehört hat. Ihr seid vielleicht erst bei Stunde 45, dann gibt es noch 30 Minuten. Ja, sie hat 2:14 gedauert, soweit ich mich erinnere. Nein, es war eine super spannende Folge und sowas von kurzweilig, dass die Zeit so schnell vergangen ist, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass wir schon an den 2 Stunden gekratzt haben.
Ja, und es ging ja dann auch noch weiter, was wir jetzt hier nicht weiter vertiefen wollen, aber
stimmt, da gab es noch so ein paar Geheimnisse, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Und war ein sehr langer, aber sehr kurzweiliger Abend, ja, absolut. Definitiv.
Aber Christian, worum geht's heute bei uns? Magst du, soll ich?
Ich kann gerne mal so einen kleinen Umriss geben. Ich meine, im Prinzip haben wir ja die letzten 4 Wochen nicht mehr über unser Training gesprochen. Also zumindest ist es schon 4 Wochen her, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, dass wir das wahrscheinlich so ein längerer Block werden, nehme ich mal an. Dann schwebt ja da demnächst ein größerer Lauf ins Haus, der LZ100, an dem ich teilnehmen werde als Teilnehmer. Und da erzähle ich was zu meiner Vorbereitung und der Taktik für diesen LZ100. Dann werden wir noch ein bisschen was zu unseren Events dieses Jahr sagen, was wir so vorhaben, was bis jetzt schon mal fix geplant ist in unserem Kalender. Ja, und dann Straylock ist einmal eins und dann denke ich, sind wir durch für heute.
Genau, es hört sich so kurz an.
Auf jeden Fall wieder spannend.
Zackig, aber ich glaube, wir kriegen das auch wieder mit ausreichend Zeit hin.
Da bin ich sicher.
Vor allem, wenn wir so langsam reden.
Wenn du das jetzt durchziehst bis zum Ende.
dann haben wir ganz viele Hörer weniger. Nee, viele Hörer auch, weniger. Ja. Wer sagt man das? Viele Hörer weniger?
Nein. Viele Hörer. Dann haben wir
irgendwie.
Dann werden wir wahrscheinlich eine Menge Hörer verlieren. So.
Verloren haben, wie auch immer. Genau.
Oh Gott.
Genau, sehr gut.
Das geht schon gut los.
Genau. Deutsch ist unsere Stärke, wir merken es schon. Prost, Christian.
Danke.
Fangen wir an. Trainingsupdate. Letzten 4 Wochen, wie gesagt, 4 Wochen, weil wir in der letzten Episode aufgrund des Interviews nicht noch über unser Training gesprochen haben. Mhm. Das hatten wir uns quasi für heute aufgehoben. Ich glaube, thematisch macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich anfange. Weil wir dann deinen Trainingsrückblick so ein bisschen auch gleich mit dem Nexury-Vorbereitung in Verbindung bringen können, oder Christian? Ist das gut?
Können wir gerne machen, ja.
Super. Ja, was habe ich gemacht die letzten 4 Wochen? Das ist ja das große Geheimnis, weil ich ja nicht mehr auf Strava bin.
Ja, man bekommt gar nichts mehr mit jetzt.
Das heißt, ich bin zwar noch auf Strava, gehe nur nicht mehr rein und meine Aktivitäten werden nicht publiziert. Sie sind zwar irgendwie drauf, aber private, whatever. Und von daher wisst ihr ja gar nicht, was ich so tue, ob ich überhaupt was tue. Und ich versuche mal die letzten 4 Wochen so ein bisschen schemahaft zusammenzustellen. Also wie ihr ja alle wisst, liegt mein Fokus in der Vorbereitung auf den Ultra Trail Fränkische Schweiz, der im April stattfinden wird, am 26. Und da laufe ich die 66 Kilometer und richte jetzt erstmal so mein Training auf dieses erste Highlight auf und danach kommt der Eiger. Kommen wir nachher auch nochmal dazu. Und die letzten Wochen waren im Fokus sage ich mal, Tempoarbeit. Ich habe so ein bisschen an meinen Schwächen gearbeitet. Ich habe vor allem jetzt unspezifisch trainiert. Das heißt, ich habe eine Phase gehabt mit VO2 Max Training und habe jetzt die letzten Wochen, also es sind bestimmt schon 7, 8 Wochen, wirklich so an der Laktatschwelle gearbeitet. Das heißt, meine typische Woche waren so 2 bis 2,5. Ihr erinnert euch, so eine Hillsprint-Einheit, die ich immer nur so als halbe Intervalleinheit bezeichnet habe. Aber Einheiten an der Laktatschwelle, entweder am Berg oder eben auf der Laufbahn oder mal im hügeligen Gelände als Fahrtenspiel oder eben auf meiner Rolle, wenn ich dann dort die Intervalle auf der Rolle einfach gefahren habe. Mhm. Und die restlichen Läufe waren dann lockere Zone 2 Läufe, nicht zu lang, weil die Belastung durch die Intervalle schon relativ groß war.
Habe ich das richtig verstanden? 2, 2,5 Einheiten pro Woche?
Intensive Einheiten pro Woche. Intensive, also 2, 2,5 Laktatintervalle. Also zum Beispiel typische Einheiten waren auf der Laufbahn entweder 10 mal 4 Minuten mit einer Minute Recovery dazwischen und die 4 Minuten dann immer an der Laktatschwelle zu laufen. Oder alternativ habe ich genau das auf dem Velo gemacht, aber dann mit 12 mal 4 Minuten zum Beispiel habe ich ein bisschen mehr Wiederholungen noch gemacht, weil du einfach auf dem Velo ein bisschen intensiver fahren kannst. Die andere Laktateinheit waren entweder die Bergintervalle, die wir schon gemeinsam gemacht haben, so 6 mal 8 Minuten am Berg mit 4 Minuten Erholung dazwischen. 4 oder 2 Minuten, ich weiß gar nicht mehr. Nee, 4.
4 Minuten.
4 Minuten.
Also, ja.
Ja, genau. Oder wenn ich sie eben nicht laufend gemacht habe, habe ich sie auf der Rolle gemacht und habe dann da, was habe ich da gemacht? 4 mal 12 Minuten zum Beispiel. Intensiv mit 4 Minuten oder 6 Minuten locker dazwischen. Und die halbe, das waren die Hillsprints, wo ich da von diesem Autounfall erzählt hatte, das vorletzte Mal, wo ich da einen steilen Berg einfach 20 Sekunden wirklich all out sprinte, um da so die Muskelkraft zu aktivieren und alles, dann locker 1, 2 Minuten wieder runterlauf und das Ganze so 10 Mal mache. Und die restlichen Tage, also ich bin mehr als nur diese Tage gelaufen, die habe ich einfach lockere Läufe in Zone 1, 2 gemacht, aber nie länger als 1,5 Stunden, um so ein bisschen dem Körper dann auch die Erholung zu geben. Und das habe ich so immer 4 Wochen gemacht und eine Woche Ruhe dann mit lockeren Einheiten, nicht ganz aufgehört und dann wieder intensiv. Das wäre jetzt auch noch der Plan gewesen, das in den letzten 4 Wochen, die wir uns nicht gehört haben, so weiterzuziehen. Ab heute starte ich in eine wettkampfspezifischere Phase. Jetzt wird es tatsächlich technischer. Jetzt versuche ich mehr Höhenmeter zu laufen, auf technischen Trails zu laufen, Muskelkraft für den Berg ein bisschen mehr zu trainieren.
Wie lange hast du nochmal hin zu dem Wettkampf? Jetzt ist im April, hast du gesagt, ist er. Das heißt, wir haben jetzt noch rund 8 Wochen, so in etwa.
Ja, ich schaue gerade, warte mal, ich kann es dir genau sagen.
Ein bisschen mehr wahrscheinlich, 9.
Wir haben jetzt noch, 13 Wochen, glaube ich, sind schon noch.
13 Wochen sogar noch.
Ja, genau. Und jetzt wird es eben spezifischer. Das ist jetzt der Plan ab heute, wird es länger gehen, nicht mehr ganz so viele Laktatintervalle, sondern jetzt wird es ein bisschen reduziert, jetzt mehr Zone 2, Zone 3 Läufe, so im Wechsel, jetzt geht's länger, jetzt wird spezifischer, jetzt versuche ich mich an die Wettkampfgegebenheiten anzupassen, guck mir an, wie sieht's mit Verpflegung aus, wie lange muss ich von VP zu VP überbrücken, versuche das Gelände ein bisschen zu imitieren beim Training, also es wird jetzt ein Stück spezifischer, bin ich jetzt froh um die Abwechslung, aber die letzten 4 Wochen liefen eben gar nicht nach Plan und das ist eben auch immer wichtig und das möchte ich vielleicht euch auch da draußen mitgeben, dass ein Plan eben nicht da ist, um auf Teufel komm raus eingehalten zu werden, sondern wenn es Probleme gibt, dann muss man die ernst nehmen und muss reagieren. Und mit Problemen meine ich jetzt nicht, ich habe einfach keine Lust oder es hat geregnet und deswegen bin ich nicht raus. Das zählt jetzt für mich nicht unbedingt, sondern da muss man halt irgendwie mal durchziehen. Aber wenn Schmerzen ins Spiel kommen, dann ist es ein Punkt, wo man sich schon hinterfragen sollte, ob ich jetzt auf Teufel komm raus durchziehe oder wirklich auf meinen Körper höre und versuche, die Ursache zu finden und zu lösen. Und genau das habe ich gemacht. Ihr habt in den letzten Folgen ja schon mal mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt mehr auf dem Fahrrad gemacht, weil beim Laufen habe ich so hinten wie so eine Zerrung in der Muskulatur gehabt, vielleicht vom Krafttraining, weil ich da mal nicht aufgewärmt war. Dann habe ich ja auch gesagt, dass ich aber auch ab und zu mal so ein Ziehen habe, was mir so hinten reingeht, was so unangenehm ist. Und ich habe gemerkt, nachdem ich so ein bisschen mehr auf der Rolle gesessen bin und weniger gelaufen bin, ist es nicht wirklich besser geworden. Und daraufhin habe ich den ersten Physiotherapeuten in meinem Leben besucht. Ich war noch nie bei einem Physio. Also wirklich?
Nein, noch nie. Das erste Mal jetzt.
Genau. Und da bin ich durch die Empfehlung von dir, Christian, ja, zum lieben Johannes. Viele Grüße, Johannes, von meiner Seite. Ich habe dir heute, ich war heute bei der Behandlung bei ihm, habe gesagt, ich werde Johannes heute erwähnen und er muss sich unbedingt Episode 60 anhören.
Okay, dann schöne Grüße, Johannes, auf meiner Seite.
Ja, die darf ich dir natürlich auch ausrichten von Johannes an dich, Christian, liebe Grüße.
Dankeschön.
Du bist ja auch öfters bei ihm.
Stimmt.
Also ich bin zu Johannes gegangen vor 3 Wochen. Und habe gesagt, du, hör zu, ich habe da irgendwie 2 Probleme. Auf der einen Seite habe ich immer so nach einer gewissen Zeit, wenn ich laufe, zieht es mir von meinem Po-Muskel, von meinem, wie nennt sich das, Gluteus
Maximus.
Minimus, Gluteus, Maximus, whatever, bei mir ist es tatsächlich der Minimus dann gewesen, zieht immer so auf die, hinten zwischen die Arschbacken rein, oder Pobacken rein, das muss man so sagen, und dann so ein bisschen am Bein nach unten, habe ich gesagt, das ist ein Problem, was ich habe, und das andere, ich habe gerade wieder seit ein paar Tagen unten an der Fußsohle wieder so einen Schmerz. Habe ich gesagt, sind wahrscheinlich, da habe ich da 2 Themen gerade, vielleicht kannst du da mal gucken, so, und dann hat er mich ein bisschen angeschaut, und dann hat er mal so kurz so rumgedrückt, also natürlich mein Bein, Beweglichkeit, wie weit kannst du es dehnen, hat er mal so ein bisschen massiert und hat dann relativ schnell gesagt, du, das sind nicht 2 Probleme, das ist eine Ursache.
Ah, okay.
Die Fußsohle da unten hängt mit dem oben an deinem Hintern zusammen. Und zwar letztendlich, um es jetzt kurz zu machen, ich habe diverse Triggerpunkte, hinten in meiner Hinternmuskulatur, also in meiner Po-Muskulatur. Und zwar Triggerpunkte sind Punkte, die können, also ist Muskulatur, die kontrahiert und sich dann irgendwann nicht mehr entspannen kann. Die bleibt kontrahiert. Und irgendwann fließt da auch gar kein, also fehlt dann auch der Sauerstoff, um wieder zu kontrahieren. Es fließt kein Blut durch und es bleibt dann wie so Knötchenpunkte. Die bleiben dann da und die sorgen mit der Zeit für Schmerzen und Verspannungen.
Okay.
Und die musst du wegkriegen. Und das, was muskulär ist, die kriegst du durch Triggerpunktmassagen zum Beispiel auch weg. Und dann habe ich jetzt 3 Termine bei ihm gehabt, wo er mich malträtiert hat. Also wirklich so Triggerpunktmassagen. Das heißt, er hat wirklich genauso diese Punkte gefunden und die spürst du dann auch.
Das tut sehr gut, ja.
Ja, ich hätte an die Decke gehen können. Es war wie Stromschläge, die durch meinen ganzen Körper gefahren sind. Aber wirklich, ich habe plötzlich gemerkt, oh ja, genau, ich spüre es jetzt genau da, wo mir immer alles wehtut, bis nach unten, bis in den Fuß rein. Und durch diese Verspannung auch, hast du natürlich auch beim Laufen dann wie eine Fehlbelastung. Du beginnst ja, du versuchst zu kompensieren. Und dadurch bin ich plötzlich weiter außen gelandet. Und so kam dann mein Problem mit meinem Fuß, weil ich einfach.
Ist das dieses Problem, was du letztes Jahr schon die ganze Zeit
umgezogen hast? Ganz ehrlich, ja. Und jetzt kommt wieder so die Hobby-Analysten. Ich glaube auch, die ganzen Ursachen inzwischen gefunden zu haben und da komme ich gleich noch dazu. Aber Fakt ist, er hat mich dann da echt wunderbar behandelt. Also eine halbe Stunde lang da durchgedrückt, hat ja so richtig so ein Metall, wie so ein Metallstift, mit dem er wirklich dann, das ist wie so ein Eispickel, wo du wirklich genau auf den Punkt reindrücken kannst. Und
oh, das
alter,
hört sich,
alter Falter. Aber ich habe echt diesen Punkt gemerkt, oben an der Hüfte, an der Seite. Und wenn du da gedrückt hast, dann ist es, wie gesagt, das ganze Bein bis nach unten. Und ich habe es wirklich gemerkt. Das jetzt 3-mal bei ihm. Und ich habe angefangen regelmäßig daheim, ich habe mir Tennisbälle gekauft, ich spiele ja kein Tennis, aber bin dann immer schön auf meinen Tennisball herumgerollt und zwar hinlegen und genau den Tennisball auf diesen Triggerpunkt. Alter Schwede, auch da habe ich echt, am Anfang habe ich es gar nicht ausgehalten, dann habe ich mich gezwungen, wie heißt es mal so schön, atme in den Schmerz. Ich dachte mal, was für ein Quatsch. Aber ich habe in den Schmerz geatmet und irgendwann habe ich den Schmerz dann ein bisschen länger ertragen können als vorher. Ist nicht so, dass er weg war, aber ich habe gemerkt, allein nur durch diese Penetration wird es einfach schon besser und du kannst das massieren, um besser zu werden, aber es ist auch oft, wenn du einfach nur penetrierst, dass es tatsächlich sich löst. Und wichtig ist, dass es sich löst und auflöst. Und das ist machbar, nur durch diese Massagen. Du brauchst keine OP, ist nichts Schlimmes, Triggerpunkte, wenn du die hast, ist alles lösbar. Du musst einfach in diesen Schmerz gehen und sie regelmäßig massieren. Und ich bin jetzt wirklich jeden Tag, selbst im Büro habe ich einen Tennisball dabei gehabt und bin neben meinem Schreibtisch immer am Boden gelegen und habe immer mal wieder so mich da rumgerollt. Meine Kollegen haben schon geguckt, was ist da los. Mhm. Aber habe da die Triggerpunktmassage gemacht. Und wenn du dann diese Triggerpunkte so weit weg hast, dann kannst du auch anfangen, wieder regelmäßiger zu dehnen. Und wirklich so, gerade so hier der Hüftbeuger. Und da habe ich gemerkt, dass ich da echt verspannt bin. Und da mache ich jetzt so die Taube. Das ist so eine Yoga-Übung, wo du so richtig reindehnen kannst zum Beispiel. Und dadurch habe ich es jetzt deutlich, deutlich mehr in den Griff gekriegt. Und bin am Samstag, als ich bei einem guten Freund in Deutschland war, mal wieder gelaufen und das erste Mal, dass ich so gut wie gar keinen Schmerz mehr hatte. Sonst habe ich immer mal so eine Phase, jetzt zieht es wieder rein und ich muss wieder aufpassen, es ist wie auf Eiern laufen und habe gemerkt, das ist jetzt gut und heute bei der Behandlung waren kaum noch Schmerzen. Er hat es nicht geschafft, dass ich heute an die Decke gehe, hat er gemeint. Oh, schau, heute schaffe ich es gar nicht, dich so zu malträtieren. Das heißt, sind echt auf einem guten Weg.
Oh, top.
Und von daher glaube ich, dass ich es jetzt in den Griff gekriegt habe. Und das Wichtige, ich möchte jetzt da wie so zwei Dinge noch ansprechen in dem Zuge. Das eine ist mal generell, ich habe diesen Schmerz ein, zwei Wochen gemerkt. Ich habe, natürlich beginnst du zu justieren, du dehnst dich mehr, du massierst mehr zu Hause, so ist ja so klassisch. Dann habe ich den ersten Schritt gemacht und ich habe mein Training umgestellt auf Rolle, weil ich gesagt habe, da habe ich den Schmerz nicht, aber beim Laufen kommt der Schmerz immer. Und dann bin ich mehr auf der Rolle, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich so mein Training aufrechterhalten, aber muss halt auf das Laufspezifische verzichten und habe dann immer mal wieder so lockere Läufe gemacht und habe dann aber gemerkt, nee, es wird nicht besser beim Laufen. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Das ist ein Punkt, da kann ich jetzt nicht nur, wenn mein Training sagt, noch 2-3 intensive Wochen, es bringt nichts, da durchzuziehen. Absolut, du würdest im Zweifel noch mehr kaputt machen. Und lieber
die
jetzt,
Fehlbelastung hättest du ja ständig falsch belastet. Du hast ja im Prinzip dann noch Dinge kaputt gemacht, die jetzt eigentlich gar nicht kaputt sind.
Genau. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht mit der Fehlbelastung. Ja. Aber genau, es war so, ich wusste, du willst noch jahrelang gesund laufen. Ich habe ein paar Läufe dieses Jahr vor und ich muss das jetzt erstmal wegkriegen, bevor ich wieder das Training intensiv gestalten kann. Also es ist, wie es ist. Akzeptiere es. Sei damit im Reinen, das bin ich. Ich bin jetzt nicht so, scheiße, jetzt habe ich da 3 Wochen verloren. Das hätte mich vielleicht früher so getrieben, aber jetzt bin ich echt dann so, ich bin gerade eher froh, dass ich gemerkt habe, ich kann mal wieder laufen ohne dieses Ziehen. Das ist ein schönes Gefühl. Also wenn ihr Beschwerden habt, dann versucht nicht auf Teufel komm raus, das Training durchzuziehen. Holt euch Hilfe. Manchmal hilft auch nicht einfach nur eine Woche stillzuhalten, sondern ihr müsst an der Ursache aktiv arbeiten, wie es jetzt bei mir war. Das wäre nicht von allein weggegangen. Triggerpunkte gehen nicht weg, nur weil du keinen Sport machst. Triggerpunkte gehen nur weg, weil du sie behandelst.
Ja, du hättest ja keine Ahnung gehabt, wo du suchen musst. Für dich war ja, du hast ja eigentlich an der falschen Stelle gesucht und bist erst durch den Profi dann auf die richtige Stelle gekommen, oder?
Genau, richtig, richtig.
Das ist eigentlich das Interessante daran, dass man eben manchmal es selbst ja gar nicht wissen kann aufgrund der fehlenden Fachkenntnis, weil man auch nie auf die Vermutung kommt, dass die beiden Probleme irgendwie zusammenhängen können.
Absolut. Und heute haben wir nochmal gefachsimpelt, weil wir, der Johannes und ich, weil wir überlegt haben, Mensch, was könnte denn die Ursache sein? Und das Lustige ist, es lagen so viele Dinge eigentlich schon auf der Hand, also was wir jetzt vermuten. Es kann ja immer noch sein, dass es dann auch wieder eine Fehlinterpretation war. Aber das, was ich gemacht habe, hat eigentlich alles verschlimmert. Wir gehen nämlich sehr stark davon aus, dass es mein Rollentrainer ist. der das Problem verursacht.
Ah, tatsächlich.
So, und was habe ich gemacht, als ich die Probleme beim Laufen hatte? Alles auf die Rolle gesetzt.
Mhm.
Und bin alles intensiv auf der Rolle gefahren. Und dann habe ich nochmal überlegt, beziehungsweise haben wir so diskutiert, weil wenn ich auf dem Gravelbike fahre draußen, dann ist es irgendwie nicht. Und dann war so der Punkt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen einer Rolle und einem Gravelbike? Vielleicht ein bisschen die Sitzposition, okay. Aber meine Rolle, die ist komplett statisch. Und wenn du draußen fährst, dann hast du einfach, eine leichte Links-Rechts-Bewegung. Du bist einfach nicht statisch gefangen. Oliver sagt es, Johannes selber sagte ja, er hat sich eben für seinen Rollentrainer jetzt auch unten so ein Brett geholt, um so ein bisschen diese natürliche Bewegung links und rechts auch zu haben. Und das schaue ich mir jetzt auch mal an, weil er sagt, seitdem er das hat, kann er auch viel länger auf der Rolle sitzen und hat selber nicht die Beschwerden, die er hat, wenn er auf einer statischen Rolle sitzt, wo nichts passiert.
Ah, ist ja interessant.
Und das könnte vielleicht ein Punkt sein, muss man immer ausprobieren. Und ich habe dann überlegt, wann hatte ich denn das allererste Mal diese Art von Schmerzen? Ich habe das nämlich immer dann so, ja, es ist halt mit dem Alter. Ich gehe auf die 50 zu. Das ist halt irgendwann ist man immer so locker, flexibel, so locker aus der Hüfte. Da passieren dann mal so Sachen. Aber es ist tatsächlich so richtig, es geht immer im Winter los. Weil ich hatte das letztes Jahr im Frühjahr genau dieselbe Situation. Im Winter hatte ich so eine Phase und dann habe ich weniger gelaufen, verstärkt auf die Rolle gesetzt. Aber der gemeinsame Nenner war immer, ich habe auf dieser Rolle gesessen, habe mehr Einheiten auf der Rolle gemacht, intensive Einheiten auf der Rolle gemacht und dann hatte ich beim Laufen diese Schmerzen. Und das war jetzt wieder. Ich habe angefangen auf die Rolle, das Wetter war schlecht, dann habe ich die Bergintervalle auf der Rolle gemacht, weil es im Schnee nicht ging und. Und plötzlich kam beim Laufen diese Schmerzen und ich glaube, dass das es verstärkt hat. Das ist auch ganz spannend, bis man da mal drauf kommt, ne?
Ja, absolut. Aber und
vor allem mein Reflex
dass
war,
dass ihr drauf gekommen seid, ne?
Genau, aber auf der Rolle zu fahren tut es ja gar nicht weh. Es tut dort nicht weh. Das ist der Punkt. Ich habe dort nie Schmerzen. Aber wenn ich danach gelaufen bin, habe ich die Schmerzen gehabt. Und dann mache ich Idiot, indem ich alles auf die Rolle lege, weil ich ja da keinen Schmerz habe. Aber lauftechnisch hat es mich halt 0,0 nach vorne gebracht, naja, sondern gut, eher verschlimmbessert.
Ich glaube, jeder, ja, wahrscheinlich wäre ich auf dieselbe Schuss gekommen an deiner Stelle. Also ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gemacht. Also beziehungsweise, ich brauche es gar nicht so weit wegschieben. Ich mache das Gleiche. Wenn ich merke, mir tut irgendwas am Fuß weh, ist mein nächster Schritt am nächsten Tag auf den Heimtrainer.
Das ist ja auch nicht falsch. Das ist ja
per se
in 80% der Fällen ist das wahrscheinlich sogar richtig. Nur in meinem Fall hat das halt, hat es leider nichts gebracht. Ich glaube, wichtig, es heißt ja nicht, dass man dann nicht auf die Rolle darf, wenn einem was beim Laufen wehtut, aber versucht auszuprobieren, aber wenn ihr nach einer Woche oder so einfach merkt, es tut sich nichts, hilft vielleicht doch mal auch wirklich professionelle Hilfe zu holen. Es gibt so tolle Physiotherapeuten hier in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer, die alle einen super Job machen und ich glaube, die Gesundheit und das, was ihr eigentlich lauftechnisch erreichen wollt, sollten euch den Invest, der sollte euch das wert sein, glaube ich. Das ist einfach so ein bisschen mein Plädoyer in die Sache und akzeptiert, wie es ist und arrangiert euch damit. Ich bin damit im Reinen. Ich freue mich jetzt eher darüber, dass ich hoffentlich aus dieser Sache so viel gelernt habe, dass ich nicht mehr in die Situation komme und dass es fühlt sich so ein bisschen wie eine kleine Befreiung an. Das ist so mein
Plädoyer. Das ist schön,
Plädoyer.
Das freut mich für dich.
Genau. Genau, so sah meine letzten 4 Wochen aus. Viel auf den Tennisball. Meine Kinder haben mich gefragt, ob ich jetzt Tennis spiele, weil ich so eine, die Tennisbälle kannst du nicht einzeln kaufen. Da habe ich mit dem Decathlon, wenn ich jetzt Werbung machen darf, so ein von Head irgendwie 4 Tennisbälle gekauft in der Packung, weil ich habe keine gesehen, wo ich nur einen hätte kaufen müssen. Okay. Und dann haben die gefragt, warum, was hast du jetzt mit Tennisbällen? Spielst du jetzt Tennis? Und nee, ich roll darauf. Was machst du? Ich roll da drauf rum. Warum?
Ich muss doppelt lachen, weil aufgrund von Johannes habe ich nämlich auch so kleine Bälle zu Hause, allerdings von Blackroll und keine Tennisbälle.
Ja, die habe ich auch gesehen,
Aber
Tennisbälle tun es auch.
Ja, wahrscheinlich sogar die klügere Alternative, weil die ein bisschen weicher sind noch. Ne? Die gehen mir ein bisschen nach. Die von Blackroll, die sind ja wirklich knallhart, oder? Und das tut echt weh. Oh ja.
Mhm. Absolut, ja.
Aber angenehm. Also der
dehnt
Effekt
euch, ist, macht perfekt. Körperpflege. Ausreichendes Dehnen hätte mir vielleicht auch geholfen, dass diese Triggerpunkte überhaupt entstehen. Dehnen hilft euch nicht, die Triggerpunkte wegzukriegen. Das ist eben das Wichtige. Aber sie helfen euch dann in Zukunft, dass sie nicht entstehen. Aber wenn ihr sie habt, dann bekommt ihr sie nur durch Triggerpunktmassagen. Da gibt es auch gute Videos, die ihr euch anschauen könnt, wie man sowas massiert. Das ist jetzt nicht so super schwierig, aber ihr müsst es halt mal finden. Und lasst euch untersuchen, um rauszugehen, ob es wirklich Triggerpunkte sind. Nicht, dass ihr eine muskuläre Verletzung habt. Die löst du dann nicht, wenn du da immer Schmerz drauf gibst. Ja. Das ist ja auch wichtig.
Und das muss man auch dazu sagen. Nicht einfach jetzt wild von alleine versuchen, da irgendwelche Triggerpunkte zu finden, sondern wirklich dann da professionelle Beratung sich zu holen. Ich weiß, meine Schwägerin ist ja auch Physiotherapeutin. Sie wohnt leider nicht in der Nähe. Also sie wohnt in den USA und hat dort eine Praxis. Aber die sie hat zum Beispiel so ein Besteck gehabt, Metallbesteck, oder? Und damit hat sie so richtig, sah aus wie Messer, stumpfe Messer. Und damit ist sie im Prinzip in die Muskel und hat die Muskel massiert.
Genau. Das
war unglaublich unangenehm. Aber es hat geholfen, oder?
Genau.
Aber das muss man lernen. Also das kann man nicht.
Genau, damit hat der Johannes mich auch mal malträtiert. Das Folterbesteck.
Ich kann dich verstehen. Ich kann dich so verstehen.
Aber das machen sie ja nicht, um uns zu malträtieren, sondern die haben, also sonst ist der Daumen, mit dem du sonst arbeiten würdest, nach dem ersten Patienten tot für den Tag. Und du hast ja wahrscheinlich.
Die Kraft ja gar nicht hin.
Genau. Das ist ja durchaus ein Arbeitsunterstützungswerkzeug, sage ich mal. Und nicht, um uns per se zu foltern, sondern damit man den Job den ganzen Tag ausreichend machen kann. Ja, das war's zu mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass es jetzt wieder aufwärts geht und ich jetzt auch wieder verstärkt mehr laufen kann. Ich werde es in der Woche sehen.
Ich drücke den Daumen.
Danke dir. Und jetzt bin ich gespannt, da ich ja selber nicht auf Strava mehr so bin, weiß ich auch gar nicht mehr, was du denn so gemacht hast. Vielleicht kommen jetzt ein paar ganz dicke Überraschungen, 3 weitere Marathons, die du gefinisht hast.
Ja,
erzähl mal, was lief bei dir so? Vor allem im Hinblick auf demnächst Zürich, der da noch näher liegt als der UTFS.
Ja, sind auch, sind 8 Wochen noch dorthin tatsächlich. Ich allerdings ziehe die Vorwettkampfperiode etwas nach außen und da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen, die letzten 4 Wochen, wie die eigentlich gelaufen sind bei mir, denn am 1.1. hatte ich ja den Neujahrsmarathon und der lief zwar gut und auch, ich fühlte mich auch danach physisch sehr gut, psychisch allerdings war eine andere Geschichte. Ich habe richtig gemerkt, dass mich, dass ich eine Pause brauche einfach. Also eine Pause von Laufen, von längeren Belastungen. Die habe ich mir dann auch gegönnt, mehr oder weniger. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin auf null runtergefahren, aber ich bin deutlich weniger gelaufen, als ich das letzte Vierteljahr gelaufen bin, einfach. Hat mir auch gut getan und ich hatte auch das Gefühl, mein Körper braucht es. Vor allem der Oktober hat mir immer noch zugesetzt, psychisch.
Die Retro-Oktober-Challenge, ne? Für die, die uns noch nicht gehört haben, du bist jeden Tag im Oktober den Wochentag in Kilometern gelaufen.
Genau. Und ich habe
also gemerkt, mindestens, du hast sogar mehr gemacht.
Manchmal mehr, ja. Ja, klar, manchmal deutlich mehr eben den Ultra, den ich dann noch gelaufen bin am 5. oder 6. Oktober. Und ich habe das immer dann gemerkt, wenn ich rausgehen wollte zum Laufen, dass ich gemerkt habe, da ist so ein bestimmter Widerstand da, der einfach jetzt sagt, ja, muss das jetzt sein? Muss ich jetzt laufen gehen? Und ich hatte so das Gefühl wieder, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist jetzt relativ kompliziert zu beschreiben, aber ich hatte so das Gefühl, ich bin wieder im Oktober und ich muss jetzt 30 Kilometer laufen, nur weil ich sie laufen muss, oder? Und das hat mich dann insgesamt ein bisschen zurückgeworfen. Und dann habe ich nach dem Neujahrsmarathon gesagt, okay, jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. Jetzt kann ich mir es eigentlich noch erlauben. Ich habe noch so ein bisschen Zeit hin, bis die Wettkämpfe losgehen.
Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung. Ich glaube, wir haben mal darüber geredet, dass ich sage, das könnte ein Problem werden, dass man dann vor allem psychisch müde ist nach so einer Challenge, weil ich nach dem Eiger ja auch so ein Ding hatte, wo ich einfach irgendwie gar nicht wollte.
Also ich habe damals beim Eiger, habe ich mich eigentlich so ein bisschen gestaunt über dich, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt so lange Pause, das muss schon wirklich ein Impact gewesen sein. Also gestaunt ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe mich mehr oder weniger gefragt, was ist da mit dir passiert oder also was hat das für einen Impact gehabt? Ich konnte es dann lange nicht verstehen, bis ich dann diese Challenge im Oktober gemacht habe und dann eigentlich voll nachvollziehen konnte, was da passiert hat.
Ja, vielleicht kommst du gleich noch drauf, wie bist du dann aus dem, oder bist du aus dem Loch wieder rausgekommen? Und wenn ja. Ist einfach passiert oder hast du da irgendwie besonders mit dir gearbeitet, dass du da rauskommst aus dem Loch?
Ich ziehe jetzt mal so ein paar Parallelen zu dir, weil du hast ja beschlossen für dich, du verschwindest oder du gehst mal von Strava raus. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber du hast dich da rausgenommen und dann hatte ich so ähnlich zu dieser Zeit ein paar Diskussionen mit ein paar Leuten, die auch so in die Richtung gingen, ja, Strava, man vergleicht sich immer oft und ich habe dann das Ganze so weit geschoben von mir und habe gesagt, naja, passiert mir nicht, mache ich nicht. Ne? Und bewusst mache ich das auch tatsächlich nicht. Also ich gehe jetzt nicht auf Strava und schaue, hey, was ist jetzt der gelaufen?
Ich glaube, es passiert viel unbewusst.
Es passiert viel unbewusst, genau. Und ich habe dann wirklich mal die letzten 4 Wochen, kann man sagen, ich habe gerade erwähnt, ich bin kürzer getreten. Das heißt nicht, dass ich aufgehört habe zu laufen, aber ich habe aufgehört zu laufen im Sinne von, ich schaue ständig auf meine Uhr, in welcher Zone ich bin. Sondern habe wieder versucht, mehr nach der Sprechregel zu laufen. Also du erinnerst dich, Zone 2 heißt in langen Sätzen reden.
Storytime.
Ist natürlich besonders toll, wenn man allein unterwegs ist. Ich habe mir das aber tatsächlich auch gegönnt und habe dann ab und zu mir selbst Geschichten erzählt. Einfach, also nicht jetzt durchgehend in dieser Stunde.
Spannend, wenn um die Ecke dann doch jemand kommt und du merkst, Scheiße, du warst gar nicht allein.
Das ist furchtbar komisch. Oder du merkst auf dem Wald, du läufst drauf und merkst dann, ober dir auf dem Waldweg ging gerade jemand, oder? Und der musste dich hören. Nein, also ich habe nicht die ganze Zeit geredet, aber ich habe ab und zu dann überprüft, indem ich irgendwas gesagt habe, um zu sehen, bin ich denn noch in dieser Zone. Und somit habe ich den reinen, ich nenne es mal Faktendruck, rausgenommen und wieder versucht, den Spaß am Laufen zu entdecken. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, was hat mir denn so wahnsinnig Spaß gemacht am Laufen am Anfang. Und das war einfach dieses, mir ist es vollkommen egal, wie schnell, wie weit ich laufe. Sondern ich laufe einfach dieses Gefühl wieder zurückzubekommen. Und das ist das, was ich die letzten 4 Wochen tatsächlich versucht habe, wieder so dieses, mir macht Spaß, oder? Diese Freude am Laufen wieder zurückzubekommen. Und ich bin gestern zum ersten Mal wieder was Längeres gelaufen. Ich war gestern so auf der Gieslifu unterwegs, also bin von mir aus auf die Gieslifu rauf und dann den Grad entlang nach Aarau gelaufen, so insgesamt 20 Kilometer.
Oder was hinten, oder was?
Genau. Okay. Dann diese Trails runter und ich habe richtig gemerkt, da ist die Freude wieder da. Mir macht dieser Downhill wieder Spaß, mir macht das Uphill-Laufen macht mir Spaß. Die Stöcke, ich habe die Stöcke dabei gehabt wieder zum ersten Mal und die habe ich eingesetzt und es war irgendwie so eine totale Freude, die wieder da war beim Laufen. Und es hat einfach gut getan, auch mal so ein bisschen Pause zu machen. Bin auch viel tatsächlich aufs Velo. Innen, logischerweise, weil das Wetter, oder was heißt logischerweise, das Wetter war einfach sehr schlecht, es war sehr kalt. Und war dann letzte Woche Freitag das erste Mal aus seit langer, langer Zeit wieder mit dem Velo draußen, mit dem Rennvelo. Und habe meine Runde gedreht und das hat auch unendlich gut getan. Also insgesamt lag der Fokus jetzt für mich definitiv, die Psyche wieder zu erholen, dem Körper wieder ein bisschen Zeit zu geben, zu regenerieren und sich vorzubereiten auf das, was jetzt kommt. Das ist ja gerade schon angesprochen. Ich habe so 2 Highlights dieses Jahr. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil wir haben ja das Thema Eventplanung später noch, was kommt so, aber es sind im Prinzip für mich 2 große Highlights dieses Jahr und das eine Highlight davon ist sicherlich der Lake Zürich, der Ende März stattfindet. Davor habe ich noch einen kleineren Lauf, den ich zum Glück jetzt auch mitlaufen kann. Ich hatte ja schon erwähnt, gegenüber, ja, ich bin dabei.
Sehr gut.
Den Krux tatsächlich, der lange Zeit bei mir auf der Kippe stand, weil ich einen kollidierenden Termin hatte, den ich augenscheinlich mal nicht verschieben konnte. Jetzt konnte ich ihn verschieben zum Glück und kann doch mitlaufen. Es wird also so ein kleiner Wettkampf sein, um die Form mal so ein bisschen abzuchecken. Ich habe letztes Jahr schon gemerkt, es tut gut, tut auch wiederum der Psyche gut, so eine Hausnummer zu haben und zu wissen, aha, jetzt stehe ich ungefähr dort. Das heißt für mich, ich habe jetzt noch 8 Wochen Zeit im Prinzip. Davon habe ich mir jetzt vorgenommen, 4 Wochen noch unspezifisch zu trainieren und tatsächlich in den letzten 4 Wochen dann spezifisch, wettkampfspezifisch zu werden. Wobei ich ziehe die Trennlinie jetzt bei mir nicht so ganz knallhart. Also ich sage jetzt nicht, jetzt geht für mich das Wettkampfspezifische los und ich gehe nur noch wettkampfspezifisch, sondern ich baue auch so in der Vorbereitungsperiode, wo ich ja jetzt bin, mehr oder weniger Dinge ein, Elemente ein, die ich später dann im Wettkampf auch brauche. Also in Lake Zürich jetzt weiß ich, der wird jetzt nicht so wahnsinnig technisch werden. Da gibt es ein paar Stellen, die sind vielleicht etwas anspruchsvoller, aber alles in allem jetzt nicht so wahnsinnig technisch, als dass ich es nicht mit einem normalen Trainingsablauf trainieren könnte. Und insofern geht es jetzt sicherlich erstmal darum, noch weiter an der Form zu arbeiten, aerobe Basis auszubauen, Zone 2 Läufe vor allem. Das ist so der Fokus jetzt in den nächsten 4 Wochen und dann geht es in die spezifische Vorbereitung nochmal.
Aber das ist ja eigentlich schon spezifisch, oder? Zone 2 ausbauen wäre ja, aus meiner Sicht genau das, was du bei dem Ultra brauchst. Du läufst in der Zone 2. Das ist
ja
eigentlich das.
Ja, spezifisch im Hinblick auf jetzt Uphill-Training, Downhill-Training, okay. Techniktraining, so diese Elemente, die du dann noch mit einbaust, um da vielleicht noch den Schliff zu bekommen.
Das heißt, zusammengefasst, du arbeitest jetzt schon an längeren Läufen, auch an Zone 1, Zone 2 Läufen für den aeroben Motor, genau. Sage ich mal, aber die 4 Wochen davor nimmst du dann noch vermehrt Trailgelände dazu.
Ja, genau.
Höhenmeter, Downhill, dass die Oberschenkel vielleicht schon die ersten Schläge mal, den ersten Muskelkater hinter sich haben, sodass du dann nicht im Wettkampf landest.
Das ist wahnsinnig
so das Thema,
spannend.
Oder habe ich das richtig interpretiert?
Das ist richtig interpretiert. Es ist wahnsinnig spannend. Ich hatte ja jetzt, ich laufe schon immer wieder Downhill, klar. Also läufst du bei uns zwangsläufig, wenn du in den Wald gehst, dann hast du immer wieder Downhill-Passagen. Aber ich habe am Donnerstag den ersten längeren Downhill gemacht, nämlich vom Uetliberg runter. Und habe ich einen Muskelkater gehabt. Ich habe das so gespürt wieder. Und das zeigt halt deutlich, man muss da ständig dranbleiben. Ich merke immer wieder, wie viele das Downhill-Training auch vernachlässigen, weil sie sagen, ja, runterkommen wir alle. Aber beim ersten längeren Downhill dann die nächsten 3 Tage nicht gehen können.
Ich glaube, so viel braucht es ja gar nicht. Das ist halt einfach, der Körper vergisst einfach so schnell und die Muskeln, die du ja nachdem du so eine Downhill-Adaption gehabt hast, dann kommt mal der erste böse Muskelkater und dann wenn der Muskel wieder regeneriert ist, dann ist er ja stärker als davor und kann mit dem Downhill umgehen. Und dann bist du eigentlich relativ schnell safe und dann braucht es nicht mehr viel. Einfach immer mal wieder dem Körper in Erinnerung fühlen, da gibt es einen Downhill. Aber der Muskelkater kommt gar nicht mehr. Aber wenn du dann mal einen Monat keinen Downhill läufst, ist alles vergessen.
Ja.
Und nicht mehr da. Und dann kommt wieder der Muskelkater, ja. Aber ich glaube, man soll es mal gemacht haben von einem Ultra, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie monatelang Downhill jeden Tag trainieren
nein,
muss.
Nein,
das ist so ein bisschen
die Message. Das ist sicherlich nicht, nein.
Ich meine, dass der Muskelkater, dass man die Technik trainiert, ist was anderes. Dass man so einen technischen Downhill läuft, davon reden wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Ne? Jetzt geht es mehr so um wirklich den Impact, der da kommt.
Den Impact auf die Muskeln, genau. Ja. Aber ja, definitiv interessant, immer wieder das zu sehen, wobei ich auch das Gefühl habe, der Muskelkater wird dann per se immer weniger oder er dauert nicht mehr so lang. Also ich mag mich noch an Muskelkater erinnern, wo ich wirklich wochenlang nicht gehen konnte.
Bei mir ist immer gefühlt eine Woche danach, also nach dem Fahnerrennsturm, das war eine Woche, war meine Oberschenkel geplatzt.
Anderes Thema natürlich, ja.
Also ja. da habe ich schon gelitten. Ja, lass mich noch mal. Mich würden 2 Dinge noch interessieren, Christian.
Klar.
Ich würde gerade, wo ich anfange. Sagen wir noch ganz kurz einen Schritt, die erste Frage. Jetzt hast du ja gesagt, du hast so ein Stück weit dir versucht, den Spaß am Laufen wieder in den Vordergrund zu rücken und hast mal bewusst so auf diesen Druck verzichtet, jetzt ein bestimmtes Tempo, eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Distanz zu laufen, sondern einfach sage ich mal, zu laufen, wo du gerade Bock drauf hattest, so ein bisschen so, dir irgendwie andersweitig die Motivation zu holen. Wie hat jetzt da, hast du das Training komplett ausgeschaltet in dem Moment und gesagt, okay, das geht halt jetzt einfach nicht und ich lege jetzt mal bewusst diese Struktur ganz auf Seite? Oder hast du trotzdem eine grobe Struktur verfolgt? Einfach nur, vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Naja, du, klar, ich habe natürlich meinen Plan vor mir liegen und ich sehe, was ich eigentlich laut Plan geplant hätte, also was ich gerne tun würde, um zu meinem Ziel zu gelangen. Und habe dann für mich aber, und da sind wir jetzt bei dem Thema eben, so ein Plan ist ja, ist notwendig. Du musst einen Plan machen, damit du eine Fahrtrichtung hast, damit du eine Marschrichtung hast, weißt, wohin du gehen möchtest und was du denn erreichen möchtest und wie du es erreichen möchtest vor allem. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass du dann auch ständig überprüfst, dass du so einen Zyklus hast eben mit, du stellst fest, wo du bist, du planst, du legst einen neuen Zielzustand vor, fest und gehst dann wieder zurück zur Planung. Und eigentlich muss man sich es genauso vorstellen, ist es bei mir jetzt passiert. Ich habe gemerkt, aha, mein Plan sehe jetzt vor, ich müsste ein gewisses Pensum absolvieren. Kann ich im Moment nicht, weil ich, also können hätte ich wahrscheinlich schon. Da sind wir jetzt bei dem Thema, was du gerade vorhin erwähnt hast. Wenn ich mich jetzt zwingen würde dazu und sage, nee, ich bleib da jetzt mit aller Macht dran, dann hätte ich es sicherlich durchziehen können. Den Preis allerdings, den ich hätte bezahlen müssen, der, glaube ich, wäre für mich jetzt kalkulierbar zu hoch gewesen, weil ich die Angst hatte, dann den Spaß längere Zeit zu verlieren.
Und nachzuvollziehen, ja, absolut.
Und deswegen habe ich dann für mich beschlossen, Plan hin oder her, das ist jetzt das, was ich vorhabe, aber jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Und
du hast eigentlich das gemacht, was ich gemacht habe. Ja, die Situation akzeptiert, so hey, ja ich habe gerade ein Motivationsproblem, ich kann gerade nicht so, wie ich es jetzt vielleicht machen müsste. Mein Langzeitziel ist aber auch im hohen Alter noch weiter zu laufen.
Genau.
Und ich muss jetzt irgendwie diesen Spaß wieder finden. Und bei mir war es halt, ich will verletzungsfrei laufen. Du hast gesagt, ich muss den Spaß finden und plan hin oder her, akzeptiere, wie es ist und versuche jetzt da das zu tun, um genau dieses naheliegende Ziel zu erreichen. Ja. Und danach kann man ja wieder, dann schaut man, was halt noch machbar ist. Und dann ist halt genau das machbar, was machbar ist. Mehr, absolut, nicht mehr, nicht weniger. Okay.
Absolut.
Bezogen also jetzt deine auf
Frage beantwortet.
Ja, ich wollte es nur verstehen, ob du trotzdem dir einen Leitplanken gesetzt hast, die du dann aber irgendwie versucht hast, doch zu erreichen. Aber ich habe es verstanden, das war wirklich offen. Das heißt, so da war der Strukturhut ausgezogen und die Clownsnase aufgesetzt und versucht wieder den Spaß zu finden. Ja, genau. Wenn man in einer Bildsprache entsprechen würde.
Schön ausgedrückt, ja, aber definitiv so, ja.
Alles klar. So, und jetzt sind ja noch 8 Wochen, hast du gesagt. Ja, ist nicht so technisch, der Lake Zürich, aber er ist zumindest vom Cut-Off auch nicht so ganz simpel, glaube ich. Man muss schon gutes Tempo laufen. Hast du dir da jetzt noch irgendwas ganz Spezielles vorgenommen, wo du jetzt bezogen auf die Strecke, Stichwort Streckenerkundung, nochmal irgendwie gesagt, oh, da sind viele Flachpassagen, ich muss einfach auch nochmal flach, schnell laufen können. Spielt das eine Rolle gerade, oder?
Ach, naja, klar, du musst natürlich deine Grundlagen ausbauen, damit du auch Ultras schneller laufen kannst. Das heißt also, sicherlich werde ich noch die ein oder andere härtere Einheit, Intervalle mit einbauen, um vielleicht noch etwas schneller zu werden. Den Cut-Off habe ich im Auge, klar. Allerdings, man darf jetzt in 8 Wochen auch nicht unbedingt ein Wunder erwarten. Also ich gehe jetzt nicht davon aus und sage, das ist jetzt so ein Abwägen bei mir, oder? Auf der einen Seite natürlich solltest du so ein bisschen am Tempo arbeiten noch, auf der anderen Seite
Ich glaube, es ist zu halt spät so ein, für Tempo. Ich würde wirklich die aerobe Maschine trainieren.
A, zu spät und B, jetzt verweise ich wieder auf das, was ich ja vorhin gesagt habe, so den Spaß am Laufen oder wenn ich jetzt
wieder... Intervalle ist das nicht spaßförderlich bei dir, das habe ich schon gemerkt. Ich glaube auch jetzt ist es sinnvoll, lieber die Zone 2 Läufe zu laufen und schauen da so effizient wie möglich und gutes Tempo laufen zu können.
Ja, genau. Okay. Und machbar ist es. Also ich weiß ja vom letzten Jahr, Klar. Wir waren knapp drüber, aber das war auch dem Wetter zum großen Teil geschuldet. Und du hast ja gesagt, das Wetter wird top.
Eben, ist ja alles schon
verstanden. Von daher, alles okay.
Hast du eine Verpflegungstaktik schon dir überlegt?
Nein, absolut nicht. Also ich bin je länger, je mehr so ein bisschen weg von diesen ganzen künstlichen Sachen und überlege mir gerade wirklich, was kann ich denn tun, um noch natürlicher zu werden, oder? Und da überlege ich mir gerade so ein paar Sachen, aber nichts Konkretes. Aber das werde ich sicherlich hier noch erwähnen.
Das wäre sicherlich spannend für die, die vielleicht da noch nicht gelaufen sind und irgendwie dann verstehen wollen, wie überbrückst du die Distanzen vom Start bis zum Albishorn, vom Albishorn Simetli, dann weiter bis zum Etzel. Wie viel nimmst du mit? Wie bedienst du dich von den VPs und? Ich glaube, da können wir dann auch nochmal drauf eingehen, wenn es näher rückt.
Das definitiv. Es wird auch mit Sicherheit noch ein, zwei Läufchen geben, die ich im Vorfeld machen würde.
Hört.
Aber die würde ich dann noch extra ankündigen, aber da haben wir schon drüber gesprochen.
Also du meinst Rekoläufe?
Rekoläufe, genau.
Ja, an der Strecke, um die Strecke.
Mhm. Genau. Einfach so Teilstücke, die vielleicht auch so ein bisschen kritisch sein können. Also ich denke jetzt an den Etzel eigentlich genau in dem Augenblick, wo
der es... Downhill, ja.
Vielleicht
der Downhill so ein bisschen, runter meinst du, ne? Vom Etzel runter.
Mhm. Ja, genau.
Ja, der und der Wildspitz-Downhill.
Ja.
Das sind so die... Ich behaupte inzwischen die schwierigsten, wo man wirklich Tempo rausnehmen sollte, wenn es nass ist und rutschig ist und da langsam.
Das war eben letztes Jahr, war das Schlammschlacht dort an der Stelle und dann war es wirklich sehr rutschig, war machbar. Also es war jetzt nicht so, dass es absolut unlösbar gewesen wäre, aber man hat schon gut aufpassen müssen.
Es gab leider ein paar verletzte Ausfälle auch an den Stellen. Dadurch
kann ich mir gut vorstellen, ja. Und am Wildspitz, glaube ich, war dann auch dort, wo ich mir die dreckigen Hosen geholt habe.
Von außen? Nein. Ich habe es ja gesehen von außen.
Danach war auch von innen, also komplett durchnässt.
Das glaube ich.
Durchschlammend. Ey, aber wir sind ja Trailrunner.
Da gehört ja, genau. Dazu. Das gehört dazu. Sehr gut. Ja, ich glaube, damit können wir so ein bisschen so einen Deckel drauf machen auf unser Training und auf das, was da kommt. Mhm. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz anmerken, das habe ich nämlich gerade ganz vergessen zu sagen, ich bin auch noch zweimal schön Rad gefahren in meinen letzten 4 Wochen, ganz vergessen zu erwähnen, einmal eine schöne 70 Kilometer Strecke, schön in der Sonne, jetzt am letzten Sonntag genossen.
Oh, das war herrlich.
Und die Woche davor am Sonntag bei 0 Grad mit Sade Agrovia habe ich einen Social Ride gemacht in Aarau.
Ah, okay.
Und da auch liebe Grüße an den Mario, einen alten Trailrun-Kollegen, den ich dann durch Zufall da beim Fahren wieder getroffen habe, der uns auch in den frühen Stunden unseres Podcasts gehört hat, leider verletzungstechnisch nicht mehr so auf den Trails unterwegs ist. Wir hatten mal denselben Trainer, waren bei Lars beide beim Trainer.
Ah, okay, ja.
Und Silvano und ein anderer Mario und wir sind dann da irgendwie knapp 30 Kilometer wirklich durchs Feinste auf Jura-Trails gefahren, wirklich zum Teil Velo auf die Schulter, über Zäune geklettert, über Wiesen gefahren, auf Schnee, Eis und irgendwann haben wir die Sonne erreicht. Es war auch grandios, ich glaube wir haben 30 Kilometer mal 1200 Höhenmeter gemacht und hatten auch echt einen coolen Tag und ich habe nicht gefroren in den Füßen, ich habe nämlich jetzt richtig gute Winterschuhe beim Radfahren. Nicht nur Überschuhe, sondern wirklich Schuhe für den Winter und ich hatte das erste Mal warme Füße beim Radfahren.
Oh, wirklich?
Richtig genial.
Also, musst du mir dann mal zeigen, beziehungsweise ich dir zeigen, erzählen. Ja. Ja, genau.
Ja, zeigen, nicht rein riechen, weil wenn es warm hält, dann geht gut, auch nichts raus.
Übrigens, weil du gerade den letzten Sonntag erwähnt hast, letzten Sonntag habe ich was ganz Fantastisches gemacht, das muss ich schnell noch erzählen, weil wenn wir schon so bei den Specials sind, das habe ich mir nämlich auch gegönnt dann, ich war natürlich ein paar Mal Skifahren in der Zeit, aber ich war letzten Sonntag zum ersten Mal beim Schneeschuhwandern.
Ach cool.
Und das hat richtig Spaß gemacht. Hey, das ist so ein richtig toller Ausgleich. Und dann habe ich mich dann gleich mit dem Guide, das war eine geführte Tour, die ich da gemacht habe. Wir waren am Brunni beim Mythen. Mhm. Und der Guide hat mir dann erzählt, dass er seinen Schwager würde wohl mit den Schneeschuhen laufen. also tatsächlich laufen im Sinne von
Joggen.
Und das werde ich natürlich dann gleich probieren müssen, logischerweise. Das geht echt richtig gut. Könnte ich mich dran gewöhnen. Okay. Definitiv. Schöner Ausgleich.
Ja. Ach, sehr schön. Sehr gut.
Eben, gut. Man darf auch durchaus was anderes machen, als einfach nur laufen.
Absolut, absolut. Dann kommen wir jetzt zu unserer Jahresplanung, oder?
Was wir denn so
vieles
vorhaben,
schon gesagt.
Ja.
Vieles gesagt. Vielleicht soll ich gerade?
Ja,
ich glaube ja, ne? Weil jetzt hast du gerade recht viel, glaube ich.
Ja. Genau. Dann kann ich mir nämlich hier noch was zu trinken eingießen.
Alles klar. Ich meine, das erste, nächste Ziel, komm, wir machen es chronologisch. Mhm. Immer wer als nächstes was hat, der sagt was. Hast du was im Januar noch? Die letzten
Nein.
Tage?
Was?
Nein. Okay, ich auch nicht. Hast du was im Februar?
Nein.
Gut, ich auch nicht. Dann haben wir beide was im März, nämlich am 1. März laufen wir beide den Crux Count Winter Ultra in Kolbrunn nach Schmerikon, 56 Kilometer, knapp 2300 Höhenmeter, auf Trails, auf Straßen, self-supported, ich glaube, ich bin zum dritten oder zum vierten Mal dabei, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ist schon langsam Standardprogramm, großes Treffen. Mhm. Christian ist auch dabei. Und wenn der ein oder andere von euch auch dabei ist, freuen wir uns, euch kennenzulernen am Start.
Und einfach ungeniert ansprechen.
Absolut, absolut. 1. März in Kolbrunn, früh morgens, 8 Uhr irgendwas ist Start, soweit ich es im Kopf habe.
8 Uhr irgendwas, so früh?
Wirklich? Ja, es war immer so früh, ja, ja. Und immer der Zürcher Zug ist immer verspätet und dann starten wir doch später.
Ach stimmt, ja genau.
Da war doch was.
Und man friert dann immer so ein bisschen da draußen.
Genau, das Schöne ist, ich glaube 20 Stutz, kleine Gebühr, hast jetzt nicht groß Startnummer oder Verpflegung, aber du hast einen Gepäcktransport. Kannst dein Gepäck dort abgeben, weil Start und Ziel ist an verschiedenen Orten. Treffpunkt, ich weiß, ich habe noch gar nicht geschaut, wo es dieses Jahr ist. Letztes Jahr war es in einem Dönerladen.
Mhm, genau.
War auch schon mal in der Pizzeria, da kann man da noch lecker was essen und dann mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Also ist recht.
Gäbig. Also übrigens, also wer da jetzt mit dem Krux liebäugelt und sagt, welchen soll ich denn da machen, weil da gibt es noch den kleinen, den Comtessa. Definitiv der zweite Teil ist der schönere Teil. Also ich würde mich dann wahrscheinlich für den längeren entscheiden.
Genau, und was jetzt nicht wisst, aber das weiß ich, Contessa ist eben nur auf dem ersten Teil. Und der zweite Teil kriegt er dann nur mit, wenn er den Count läuft.
Genau.
Genau. Das ist März. Hast du noch was im März?
Ja, da war noch irgendwas. Irgendwas war da. Ach Gott, das war
lass mal kurz überlegen.
Lass mal kurz überlegen. Irgendwas mit L, LZ, H, LZ10. Nee, irgendwas mit 1, 0. Ah, 2, 0. LZ100, ja.
Genau.
Ende März, ist richtig.
29. März. 106 Kilometer. Knapp 3200 Höhenmeter, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Da läuft der Christian von uns.
Mhm. Und du schaust zu.
Ich schaue nicht nur zu, ich arbeite da ganz hart an diesem Tag als Mitorganisator von dem Lauf, ja.
Absolut.
Genau, aber ich glaube, also, damals schon viel drüber gesprochen.
Genau.
Genau, wir haben 200 Leute am Start, wird eine große Party, wird ein großes Fest, freuen wir uns drauf.
Und das Wetter wird schön.
Man das Wetter ist bestellt, erwähnen, ja. Das wird gut, das wird definitiv. Gut, so wie die letzten Jahre. Also. Dann schließen wir den März ab, glaube ich. Ne? Ich habe sonst nichts mehr im März.
Nein, März ist dann klar. Ist dann
hast du das im April?
Nein, April nicht. Du?
Da komme ich dann.
Du hast was,
da kommt dann,
genau.
Da kommt dann meiner, der UTFS, der Ultra Trail Fränkische Schweiz.
Mhm.
66 Kilometer, 2760 Höhenmeter, am 26. April in Ebermannstadt. Das ist im Oberfranken, also ein Teil von Nordbayern, wo die Franken sagen, wir sind natürlich nicht Teil von Bayern, das sehe ich ja genauso, wir sind die Franken und das ist auch gut so, aber es ist so Nähe Erlangen, Nürnberg, Forchheim, wer so die Ecke kennt. Dort
ist das eigentlich der Weißwurst-Äquator? Ich glaube, ne?
Du jetzt fragst mich, was
der,
ich glaube.
Da geht das so...
Also gibt es da auf jeden Fall. Also isst man dort durchaus auch sehr gerne. Ob da jetzt Äquator, kann ich jetzt nicht sagen.
Aber was man in Franken gerne
sicherlich
isst.
Sicherlich eine richtige Biertradition und Bierbraugegend.
Ah, wie heißt Anisbrezeln? Kennst du die?
Also Brezeln kenne ich, aber Anisbrezeln.
Anisbrezeln, ja. Da habe ich zum ersten Mal in Franken gegessen. Gut, mag vielleicht irgendwie, dann war weiter oben. Vielleicht dort irgendwie. So eine Spezialität.
Ja, gibt es bestimmt. Also Brezen, Weißwurst, gutes Bier, das können wir. Das ist so.
Wären interessante Verpflegungsposten.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Weißwurst beim Lauf, wobei ich habe auch mal gesagt, ich kann kein Raclette essen beim Lauf. Beim Eiger ging es dann doch ganz gut, aber beim 66er hast du schon ein anderes Tempo drauf als beim 250er. Ich weiß nicht, ob ich das so verdaut bekomme, eine Weißwurst.
Ob die so gut
aber
kommt,
eine Weißwurst dann so richtig zutzelnd, wie man ja so schön sagt, ne? Ja, ist schon, habe ich schon also lange nicht mehr gegessen.
Danach sicher, ja.
Ja, müsste ich mal wieder eigentlich. Das wäre was, ja. Ja, mal schauen. Vielleicht geht da sowas im Ziel. Muss mal fragen, was da die Zielverpflegung ist.
Oh, top.
Aber das ist am 26. April bei mir das erste größere Ziel, sage ich mal. Der Krux ist einfach ein tolles Treffen und den nutze ich als Vorbereitungslauf auch für den UTFS. Da werde ich sicherlich so ein paar Dinge ausprobieren. Ernährungstechnisch, tempomäßig, mal schauen. Werde ich richtig schön einbauen in mein Training.
Ja,
so wie du ja, glaube ich, auch ähnlich, für den Lake Zürich das nutzen wirst. Ne?
Absolut, genau. Ja.
Dann ist ja der April auch so gut wie durch und dann sind wir schon im Mai. Hast du was im Mai vor, Christian?
Noch nichts, nein.
Ich auch nicht. Hast du was im Juni vor?
Im Juni auch nichts, nein. Nein.
Ja, ich auch nicht. Das scheint eine ruhige Saison zu werden. Aber dann sind wir im Juli.
Ja, da glaube ich, sieht es schon etwas anders aus.
Da haut es bei mir dann mal voll rein. Nämlich am 16. Juli laufe ich ja wie angekündigt den Eiger 250, also die 250 Kilometer. Also offiziell 18.000 Höhenmeter. Ich glaube, das sind eher so 14.000, 15.000 Höhenmeter. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr die Strecke wieder leicht anders ist. Wir mussten ja letztes Jahr ein bisschen ausweichen aufgrund der Unwetter, also nicht Unwetter während des Laufs, aber aufgrund der Beschädigungen hatte man uns zum Teil im Tal auch flach geführt und nicht hoch. Ja. Vielleicht kommen da ein paar Höhenmeter mehr dazu. Laufe ich mit Martin zusammen, freue mich schon drauf, wird ein großes Highlight, vor allem nach meiner Premiere vom letzten Jahr. Und du bist ja ein paar Tage später auch im Eiger-Kosmos unterwegs.
Genau, am 19. Juli geht es dann bei mir los.
Hoffe ich. Entschuldigung? Dann, wenn ich ins Ziel komme.
Dann, wenn du ins Ziel kommst. Vielleicht sehen wir uns wieder, so wie letztes Jahr. Steht ja bei mir der Eiger auf dem Plan. Und da habe ich ganz konkrete Ziele für dieses Jahr, nämlich finishen, definitiv. Das ist mein großes erklärtes Ziel. Und da bis dahin, deswegen, wenn ich jetzt sage, wir haben im Mai, Juni nichts oder im April habe ich nichts, das stimmt so nicht ganz, weil ich habe zwar keinen Wettkampf, aber das
Training einfach
sehr intensive Monate werden, ja. Das ist Vorbereitung auf den Eiger.
Sehr gut. Ja, dann habe ich vielleicht doch was im Juni, habe ich ganz vergessen.
Ah, okay.
Also das ist jetzt so, jetzt kann ich aber nur die Leute anfixen, aber ich verrate noch nichts. Also im Juni oder im August, das hängt ein bisschen ab vom Wetter. Das Wetter muss nämlich gut sein. Werde ich ein kleines privates Laufprojekt mit unserem guten Freund, dem Martin Stein, schöne Grüße Martin, auf uns nehmen. Mehr dazu werden wir dann sagen, wenn es soweit ist. Und das wird entweder im Juni stattfinden oder im August. Wir brauchen einfach gutes Wetter, weil sonst funktioniert es nicht. Genau.
Oh ja, eben, da fällt mir jetzt auch, da fällt mir jetzt noch was anderes ein.
Ja,
ist zwar kein
stimmt.
Rennen, aber ich habe auch noch was vor, ja.
Dann schießen wir mal los. Welcher Monat?
Im Mai. Da werde ich nochmal 4 Tage beschäftigt sein. Aber da werde ich auch noch mehr erzählen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das wird eine interessante Geschichte und sie wird am Hardergrad stattfinden. So viel kann ich schon mal sagen.
Am Hardergrad, sehr gut. Sehr schöne Ecke.
Ja.
Sehr gut.
Bin
ich glaube, ich weiß was. Sehr cool. Dann haben wir den August.
Ja. Da habe ich tatsächlich was vor. nämlich der Trailrun Escheriert von den Trailmaniacs am 24. August. Dort werde ich wahrscheinlich teilnehmen. Allerdings weiß ich noch nicht, welche Distanz. Das wird sie noch herausstellen. 2. August
werde... Was gibt es denn da für Distanzen? Was gibt es für Distanzen?
Da muss ich jetzt tatsächlich nachschauen, um da nichts Falsches zu sagen, welche genau das sind. Und zwar sind das zum einen mal, gut, bis auf den Kidslauf lasse ich jetzt mal weg, aber es gibt den Genießerlauf, 15 Kilometer mit 1000 Höhenmeter. Den Klassiker sind 26 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Und die Königsdisziplin, die sogenannte, sind 52 Kilometer mit 4200 Höhenmetern für den TAA. Und dieses Jahr wird zum ersten Mal am 2. August der Trailrun Jenatz stattfinden. Und da gibt es aber erst noch Details zu den Strecken. Das ist ein ganz neuer Lauf. Es werden so Distanzen zwischen 18 und 58 Kilometer sein. Weiß ich noch nicht, ob ich damit laufen werde. Vorbeischauen werde ich auf jeden Fall, um mir das Ganze mal anzusehen, aber das lasse ich jetzt mal offen. Aber den
2. August, oder was hast du gesagt?
2. August, genau.
Bin ich nicht da. Sind mal Sommerferien. Da sind wir weg.
Ja.
Spannend. Ja.
Hast du denn was vor im August?
Ja, eigentlich hatte ich was vor. Aber irgendwie dann wurde mir gesagt, nein, du nicht. Du kommst hier nicht rein. Ich habe dann doch gedacht, ich versuch's doch mal ich wollte einfach doch mal irgendwann den UTMB gelaufen sein, um für mich die Erfahrung gesammelt zu haben, um auch zu sagen, passt nicht. Mein Kopf oder Bauch sagt mir eigentlich schon, es ist wahrscheinlich nicht das Event, was mein Lieblingsevent wird, weil es mir einfach zu groß, zu voll ist. Ich fand Lavaredo schon recht voll. Aber irgendwie muss man es halt vielleicht doch mal erlebt haben, um auch darüber sprechen zu können und sich sein Urteil bilden zu können. Und ich habe dann mal ganz frech mit meinen 14 Running Stones, die ich hatte, dachte ich, damit bist du safe. 14.
Gott.
Wenn ich da mal rechne, wie viel Geld ich für 14 ausgegeben habe. Also es sind ja alles hart erarbeitete Running Stones, Verbier, DX Alpine, zweimal Wildstrubel, und, ja. Und der Witz dran ist, beim Eiger 250 letztes Jahr.
Der Witz ist ja das, ne?
Eiger 250 bei UTMB kriegst du nicht mal Stones. Ja. Also, den machst du mal so. Klar, ich habe ihn so gemacht. Ich würde ihn auch, mach ihn jetzt auch wieder, weil ich ihn machen will wegen dem Event. Aber du kriegst keine Stones, ne? Aber bezahlst das trotzdem eine Menge Geld an die UTMB-Organisation dafür. Naja, Fakt ist, Auslosung kam und ich bin nicht mehr auf die Warteliste gekommen. War direkt in your face, sorry, nächstes Jahr wieder. War wohl nix. Ja, okay. Irgendwie hat es mich schon geärgert. Bei so vielen Steinen, aber ich dachte, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ne?
Also ich meine, vor allem, du läufst ja im Juli nochmal den 250er und das ist ja ein offizielles Rennen, das UTMB. Also gut, anderes Thema. Müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber es
mutet
schon komisch an.
Lass ich mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, es findet natürlich alles unter der UTMB-Marke statt. Naja, Fakt ist, bin ich drin. So, und jetzt, was machst du jetzt? Jetzt habe ich irgendwie so ein relativ großes Loch hinten raus. Und bin jetzt so ein bisschen auf der Suche. Also vielleicht, ich muss ja auch nicht unbedingt. Das, was mich jetzt interessiert hätte, ist leider schon komplett ausgebucht. Das ist Festival de Templiers in Frankreich. Da wollte ich immer mal schon hin, aber der ist schon komplett ausgebucht. Hab dann so hin und her überlegt, August ist schwierig, auch noch, habe ich auch letztes Jahr schon gemerkt, ich habe ja versucht, da im August noch die Échappée Belle zu laufen und habe aber nach dem 250er gesagt, das geht einfach nicht, ist mir einfach echt zu nah dran gewesen und deswegen bin ich auch jetzt sicher, so Ende August wäre schon eine harte Nummer gewesen mit dem UTMB und deswegen würde ich jetzt irgendwas schauen, was vielleicht im September oder Oktober stattfindet, um da ein bisschen Luft dazwischen zu haben. Hab dann so ein paar kleine Läufe überlegt, wo ich schon mal war, aber irgendwie würde ich auch gerne was Größeres laufen und bin jetzt so noch so ein bisschen unentschlossen. So, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich dann doch mein Triple mache und vielleicht doch nochmal zum Wildstrubel gehe. Weil der zeitlich einfach gut liegt und ich da auch eine Rechnung offen habe mit zwei echt verkackten Läufen, wenn ich das mal so sagen darf. auf der anderen Seite ist aber jetzt genau da der Punkt, wo ich sage, ne, ich will aber jetzt gerade nicht dem UTMB schon wieder die nächste Kohle in den Rachen schmeißen.
Ja. Weißt du? Ja, ja.
Weißt du, nein, kann, aber das
kann,
ist so.
Kann ich nachvollziehen,
so,
ja.
So irgendwie, ja, und dann habe ich wieder 4 Stones mehr. Wenn ich es nicht mache und kein UTMB-Rennen laufe, dann kommt ja der nächste Witz, dann kann ich nächstes Jahr mich gar nicht in den Topf werfen.
Aber verlierst du dann die Stones alle? Nee, ich weiß gar nicht,
verlieren nicht, aber sie werden das quasi inaktiv. Du musst wieder ein Rennen gelaufen sein, um quasi sie wieder zu aktivieren und musst irgendwo mindestens einen Stone bekommen haben. Und das habe ich jetzt ja 2 Jahre dann nicht, wenn ich dieses Jahr keinen laufe. Ja. Weil der Eiger 250 keine Stones gibt. Also es ist so ein bisschen crazy. Aber deswegen bist du überlegen, Wildstrubel. Dann habe ich aber auch überlegt, da ist aber meine Frau nicht ganz so glücklich gewesen. Wir sind ja im Herbst in der Provence, in den Ferien. Und momentan ist es so, der erste Tag, an dem unser erster Urlaubstag beginnt, wäre der UTMB Nizza.
Ja, den hast du letztes Jahr ja schon.
Dann habe ich gedacht so, wir können ja einen Tag vorher runterfahren und ich mache die 100 Kilometer dort. Und danach fängt unser Urlaub an. Aber irgendwie hat meine Frau meine Begeisterung nicht so geteilt.
Das kommt mir doch so bekannt vor.
Ja, ja, von daher bin ich da so ein bisschen am Schauen einfach. Also vielleicht, und das ist so die Frage in die Community, vielleicht habt ihr noch ein paar ganz spannende Tipps für Trails zwischen 80 und 120 Kilometern, die im September bis Ende September fahre ich dann in die Ferien und die ersten 2 Oktoberwochen, da ist dann schwer. Aber was hier irgendwie Anfang September bis Mitte September, wenn da irgendwas ist, hey, dann schreibt es uns doch, würde mich mega interessieren.
Also ich muss ja ehrlich sagen, mit dem Wildstrubel liebäugle ich ja auch noch so ein bisschen dieses Jahr. Ne? Aber
der wäre im September
wird sie,
dann.
Wird sie noch zeigen, ja.
Aber lass uns noch mal ganz kurz. August hast du sonst nichts, hast du gesagt, ne?
Nee.
Okay, September dann eventuell Wildstrubel, habe ich jetzt bei dir vernommen. Gäbe es eine Alternative noch, wo du sagst, wenn ich Wildstrubel, dann ein anderer Lauf, oder?
Noch nichts, was spruchreif wäre, nein. Mir geht es einfach so, irgendwas würde ich dann so gerne im zweiten Halbjahr noch machen, oder? Sonst würde sich das alles so auf das erste Halbjahr verlagern, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt, Wildstrubel wäre interessant, weil das letzte Mal, als ich mitgelaufen bin, war ja durch das Wetter bedingt die Streckenführung komplett anders.
War ja eigentlich kein Wildstrubel, den ihr da gehabt habt, das war halt ein Notprogramm.
Ja,
was leider, also leider auch so sinnvoll war, aber Natur hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Genau. Ja. Also nachvollziehbar. Ich hätte es nicht anders machen wollen, aufgrund der Wettervorhersage. Aber klar, das eigentlich Schöne am Wildstrubel, das würde ich gerne mal, also naja, auch blöd gesagt, das eigentlich Schöne ist Wildstrubel, aber die Streckenführung würde ich schon mal gerne im Original miterleben wollen. Ja.
Und was mich eben reizt an der Wildstrubel-Version, so wie sie jetzt geplant ist, er hat nämlich noch einen großen Unterschied zu den 2 Mal, die ich gelaufen bin. Die sind ja alle nicht vergleichbar. Im ersten Jahr war es eine 108 Kilometer Strecke und sie ging nicht bis auf die Kaban-Wildstrubel hoch. Da hatten wir eine leicht andere Strecke, etwas kürzer, etwas weniger Höhenmeter. Das Jahr danach hatten wir die Kaban-Wildstrubel. Und jetzt ist der Unterschied ein ganz neuer Startzeitpunkt. Während wir immer Abend, nachts gestartet sind, wir sind immer 4, 5 oder 6 Uhr morgens, ich weiß es nicht mehr, gestartet. Nee, ich glaube, im ersten Jahr sind wir sogar um 8 oder 9, im zweiten Jahr war es dann noch dunkel. Da hat man die Zeit quasi noch weiter in den frühen Morgen gesetzt. Und jetzt wäre der Start um 22 Uhr abends. Und deswegen für mich reizvoll. Ich bin jetzt kein Fan von dem Start um 22 Uhr, weil ich weiß immer nie, was ich den ganzen Tag mit mir anstellen soll. Das war damals im Lavaredo schon für mich total nervig, als wir um 11 gestartet sind. Aber ich würde Teile der Strecke mal bei Tageslicht sehen, die ich bisher nur im Dunkeln gesehen habe. Die 2 Jahre, immer wenn ich den Col de Raville nach oben bin, war es entweder schon dunkel oder es ist gerade dann dunkel geworden. Und ich kenne die ganze Passage vom Col de Raville über rüber Richtung Barrage Cessier und dann habe ich immer nur dunkle Nacht erlebt. Und mit einem Start um 22 Uhr gehe ich ziemlich davon aus, dass ich das mal bei Tageslicht erleben würde. Und das hat für mich so diesen Reiz, weshalb ich mir überlegt habe, das und vielleicht das Wissen, vielleicht mal ohne Magenbeschwerden durchzukommen, wäre auch ganz nett.
Das kann ich so nachvollziehen, ja.
Ja, ja. Also so, schließen wir mal ganz kurz hier den Wildstrubel. Das wäre so der September, glaube ich.
Genau.
Oktober, bei dir?
Nein, nichts mehr dann.
Mhm. Ja, bei mir eigentlich auch nicht, nee. Mehr nichts im Oktober. Der November?
Nein, auch nichts mehr.
Das hast du aber lange überlegt. Das habe ich so ein... Okay, bei mir im November. Ja, stopp, Oktober, zurück.
Ja.
Zurück. Ich habe was im Oktober.
Was ist das glaube im Oktober?
Glaube ich. Warte mal. Lass mich kurz checken, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
Weiß deine Frau davon?
Ja. Ja. Und zwar der Fahnerinsturm am 19. Oktober.
Oh, okay. Gut.
Ich glaube, das ist Pflichtprogramm. Hm? Ja. Grüße gehen raus an unsere Freunde aus dem Entlebuch. Jurek und Paske.
Okay, du hast recht. Ich glaube, da muss ich gerade nochmal ein Fähnchen setzen.
Ein Fähnchen?
Ein Fähnchen.
Genau. Da werden die Glocken geläutet. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich für eine Assoziation bei dir ausgelöst habe mit der Aussage, aber der Christian ist soeben aus der Kamera verschwunden und ist unterm Tisch. Komm wieder nach oben.
Oh Gott.
Also, 19.10., der Fahnerrennsturm. Genau.
Perfekt. Im November, lieber
Chris. Im Oktober.
Ja, aber hast du im November was vor?
Nein, da habe ich alle Glocken geläutet schon. Hast du im Oktober was vor, Christian? Okay.
Das ist im Moment extrem schlimm.
Ich glaube, wir gehen kurz in die Werbung und kommen wieder, wenn du bereit bist. Nein, Werbung gibt's gar nicht.
Das Schlimme ist, jetzt kommt Dezember.
So, ich gebe jetzt mal alle Zeit der Welt. Durch.
Gut. Oh, das ist so schlimm. Okay, also im Dezember. Hast du im Dezember was vor?
Jingle Bells spielt. Nein, nichts.
Nein,
Dezember ist wirklich, habe ich zumindest jetzt keinen.
Wenn wir da ernst werden,
das ist einfach kein Problem.
Okay, gut. Also Dezember, nein, Dezember habe ich auch nichts vor.
Genau, dann haben wir das ja mal so kurz umfasst. Kommt natürlich vielleicht immer noch mal was Spontanes, Kleines dazu, aber so an den großen Ankerpunkten, das wären die gewesen, die wir dieses Jahr mitnehmen auch, wollen. Ja. Super. Sehr gut. Puh. Ach, übrigens, bevor wir jetzt zum Trail Rookies 1x1 kommen.
Ja.
Ich habe es ja vorhin erzählt, muss ich doch nochmal ganz kurz hier erwähnen. Ich habe ein neues Schüchchen.
Oh.
Also, und ich habe...
Der schaut wirklich toll aus.
Ja, er ist toll. Gewöhnungsbedürftig natürlich für den einen oder anderen Normalläufer, sage ich mal. Aber als ich damals ins Trailrunning gekommen bin, ich habe es dem Christian vorhin schon ganz kurz im Vorgespräch gesagt, habe ich so ein paar Schuhe empfohlen bekommen, sage ich mal, und aufgrund von Medien und Insta, die du dir als Trailer dann zugelegt hast, das waren Hokas dabei, da waren Salomons dabei. Und ich habe relativ schnell irgendwie gemerkt, so irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie noch nicht so richtig an für mich und meinen Fuß. Und dann habe ich mich mit dem Zero Drop auseinandergesetzt und Toe Freedom Sachen und dann bin ich auf Altra gekommen und habe mir damals klassischerweise natürlich einen Lone Peak geholt. Ich glaube, das war der 4er oder 4-5er, ich weiß es nicht, schon länger her. Mhm. 2019 war das. Und ich fand den halt von der Form her super bequem. Also ich bin da rein und es war, wow, mein Fuß hat sich wohlgefühlt. Problem war, ist nicht so dynamisch beim Laufen gewesen. Er ist auch relativ schnell, hat er so das Gefühl von, jetzt ist er platt. Und ich habe Steine relativ stark gefühlt, also so spitze Steine, war nicht viel Schutz drunter, finde ich. Und die Max-Track-Sohle von Altra ist jetzt nicht wirklich der Knaller, sage ich mal. Funktioniert vielleicht, wenn es trocken ist und nicht sehr technisch ist, aber so, es wäre wie so ein Door-to-Trail-Schuh vielleicht hier in Europa, aber sicherlich nichts für die Berge. Und jetzt bin ich durch Zufall, ich verfolge ja immer so neue Schuhe, die rauskommen, und habe dann so gesehen, der Altra, der Neuner, der Lone Peak 9, der jetzt rausgekommen ist, habe den auf einer amerikanischen Messe eben, habe ich so die Insta-Beiträge und YouTube-Videos gesehen von Road Rate Run, von Believe in the Run und wie sie alle heißen, die dann da ihre Berichte machen. Und habe dann gesagt, ja, okay, er sieht schon nett aus, aber immer noch Max Track, der Lone Peak 9. Den Timp haben sie auch schon auf Vibram, wann machen sie denn mal den Lone Peak? Ja, und dann jetzt vor kurzem mal habe ich nach einem Straßenschuh wieder geguckt und sehe plötzlich auf der europäischen Altra-Seite Lone Peak 9 Plus. Und ich so, Plus? Für was steht das Plus? Ich kenne nur 9. Und habe ich geguckt und lustigerweise gibt es im europäischen Altra-Store nicht den 9er, sondern du kannst nur den 9 Plus kaufen. Und der Unterschied ist, der 9 Plus hat eine Vibram-Sohle jetzt.
Ja.
Als wenn die Europäer anspruchsvollere Grip brauchen auf ihren Trails.
Sieht fast so aus, ja. Genau.
Ich weiß nicht, woher es kommt, weil ich habe dann nochmal die amerikanische Webseite angeschaut und da gibt es den 9 Plus nicht. Da gibt es nur den 9 mit der gängigen Max-Track-Sohle. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt direkt den 9 Plus mit Vibram-Sohle geschossen und habe ihn heute per Post erhalten. Ich habe ihn hier vor der Kamera, der Christian hat ihn auch schon gesehen. Ich freue mich so drauf, Ding jetzt auch verletzungsfrei, dass das andere zu laufen und auszuprobieren. Und ich bin echt gespannt, wie er performt.
Zeig
also
mal
da werde ich sicherlich was.
Zeig mal nochmal kurz die Sohle unten.
Das ist das altbekannte Muster.
Ja.
Einfach nur mit Vibram.
Ich habe so ein bisschen, also da bin ich gespannt, wie sich es verhält, vorne die fünf, wie 10. soll man sagen, Krallen,
Klauen.
Die da so, Klauen, die da Klauen. Drin sind, ne?
Ja.
Weil die sind mir abgefallen beim Mont Blanc während des Eigers. Also nicht abgefallen, sondern sind nach vorne aufgestanden. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich so ein bisschen Befürchtungen hätte, aber sonst ist es ein toller Schuh.
Ja, ich bin gespannt. Vibram Mega Trip drauf. Ich werde berichten in den nächsten Episoden, wie er sich anfühlt. Und wer von euch da auch jetzt interessiert ist, achtet einfach drauf, dass ihr nicht irgendeinen Lone Peak 9 irgendwo bestellt, weil er vielleicht doch irgendwie auf amerikanische Ausschussware kommt, sondern es muss ein Plus dahinter sein und dann habt ihr die Vibram-Sohle.
Sehr guter Tipp, danke Chris, definitiv. Ja.
Und weil wir gerade so schön über Schuhe reden, möchte ich jetzt doch noch eine Sache von dir wissen. Dein Schuh des Jahres, wie hat er sich denn jetzt so die letzte Zeit gemacht? Du bist den ja ein oder zweimal vor unserer Folge gelaufen, als wir die Schuh des Jahres-Folge gekürt haben. Und ist er immer noch Schuh des Jahres oder hast du schon ein paar Dinge gemerkt, wo du sagst,
absolut nicht. An dem Schuh stört mich nichts. Also er ist, als wenn er für mich gemacht wäre. Ich bin total begeistert nach wie vor davon und laufe auch sehr gerne damit.
Okay.
Absolut toller Schuh, ja. Also super. Für mich eben, muss jetzt nicht für jeden funktionieren, aber für mich passt er. Ich habe erstaunlicherweise
Wir reden vom New Balance Hero. Nur das ist die jetzt die Folge nicht im Kopf haben.
Genau, danke. Ich habe ja mein erster Schuh überhaupt, mein erster Laufschuh, den ich jemals gekauft habe, war ein New Balance. Straßenschuh allerdings, weil ich damals hier auf Straße angefangen habe zu laufen und ich bin da reingeschlüpft und gewusst, der Schuh ist es. Und das hat sich jetzt mit dem Hero einfach wirklich wieder bestätigt. Das passt irgendwie zu mir.
Cool. So,
ja.
Dann werde ich den ja wahrscheinlich im Lectiori sehen, ha? Was denkst du? Wird er dein Schuh sein?
Kann passieren, ja. Ja, also ist durchaus in der engeren Wahl, ja. Ich wüsste im Moment würde wahrscheinlich nur noch der Salomon Genesis dazwischen stehen.
Okay.
Der vielleicht nochmal so einen Tick.
Agiler wahrscheinlich, oder?
Agiler, ja.
Schneller, ja. Also der andere ist ein bisschen mehr Sofa oder gemütlicher wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Genau.
Ja, ich bin gespannt. Genau. Gut, schließen wir es ab. Kommen wir zum Trail Rookies 1x1.
Der Buchstabe wird G sein, davon bin ich ziemlich sicher. G wie
Glocke. Ich muss es gerade mal aufmachen hier nebenbei. Jetzt hat er letztes Mal Gabi gewählt. Von daher weiß ich gar nicht mehr, ob du oder ich wählen. Wie schaut's aus? Mach mal einfach, du machst. Ist doch gut.
Okay, ist gut. Dann starte ich mal. Und der Buchstabe. Paar. Und das sind wir. Interessant, sehr, sehr interessante Begriffe auch wieder dabei.
Du sagst Stopp, wenn ich irgendwo stehen bleiben soll, ne?
Ja, ich überlege noch, bin so ein bisschen hin und her zwischen. Ja, nehmen wir doch den ersten gleich. Hindernis.
Jetzt fangen wir an.
Damit Hindernis. Hindernis. Ich versuche auch wieder jetzt zu assoziieren. Hindernis kann stehen für das physische Hindernis, das vor einem liegt, auf einem Trail, über das man laufen muss, springen muss, über das man sich begeben muss. Gerade in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass sehr viele Hindernisse im Wald liegen, sehr viele Bäume im Moment auf den Wegen liegen. Das fällt mir extrem auf.
Äste wieder, die abgebrochen sind,
ne? Äste, die abgebrochen sind, ja. Aber auch ganze Bäume tatsächlich, die auf den Trails liegen, die im Moment noch nicht weggeräumt wurden. Okay. Ich habe ja erzählt gestern euch diese Grat-Überquerung quasi gemacht oder bin auf dem Grat gelaufen und habe dort auch gemerkt, dass an vielen, vielen Stellen viele Bäume lagen, die so von den Sturm der letzten Tage, der letzten Wochen umgeweht wurden. Aber Hindernis kann natürlich auch stehen für psychische Hindernisse. Also im Sinne von, wie wir ja heute drüber gesprochen haben, etwas, was einen psychisch belastet. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt jetzt natürlich in Bezug aufs Training, wenn man sagt, man muss Hindernisse ja auch irgendwie beiseite räumen, um ein Training erfolgreich absolvieren zu können. Also um einfach voll dabei zu sein. Und jetzt ist die Frage des Henne-Ei-Problems. Eigentlich, ich philosophiere jetzt einfach mal ein bisschen so vor mich hin. Du merkst schon, ohne Ziel, ich gehe jetzt einfach mal drauf los.
Bist du sicher, dass dein Bier kein Alkohol drin hatte?
Ja, da bin ich. Ja, ich habe so eine philosophische Ader heute, man merkt es schon.
Merkt schon, okay.
Nein, aber tatsächlich, manchmal räumst du ja Hindernisse aus dem Weg, weil du laufen gehst. Also da ist der Zweck des Laufes ja, ein Hindernis aus dem Weg zu laufen, im Sinne von, jetzt schalte ich mal ab, jetzt komme ich mal runter, ich verbringe jetzt mal Zeit für mich. Ich denke mal nicht an die ganzen Hindernisse, die in meinem die es da eventuell gibt in meinem beruflichen, sozialen Umfeld. Oder natürlich die andere Möglichkeit, dass Hindernisse dich so belasten, dass du nicht laufen gehen kannst, trotzdem du wüsstest, es werde wahrscheinlich besser werden danach. Also sehr viel Interpretationsspielraum für den Begriff Hindernis. Und ich glaube, deswegen habe ich den auch gewählt, was mich irgendwie auch fasziniert. Weil für mich Laufen auch so eine Art Therapie natürlich ist. War ja der Ursprungsgrund eigentlich für mich, das Laufen anzufangen. Nicht der Wettkampfgedanke oder der ich möchte jetzt möglichst lang laufen, sondern für mich war das eine Therapie. Also ich sage, es wird ein neuer Lifestyle für mich, den ich jetzt einführe, den ich für mich durchführe und um damit ein Hindernis für mich aus dem Wege zu räumen. Das Hindernis nämlich, gesund zu leben, gesunden Lebensstil zu haben.
Ja, also mein erster Gedanke jetzt, ich glaube, man kann es eben, ich weiß auch gar nicht, was der Einsender des Begriffes für Intention hatte. Und du kannst das in unheimlich viele Richtungen interpretieren, so wie du es gerade begonnen hast. Mein erster Gedanke war, Hindernis gibt es immer. Also es treten immer wieder Hindernisse oder vermeintliche Hindernisse auf. Das können Situationen sein, die mich hindern zu trainieren. Zeit, zu viel Verpflichtungen, fühlst dich müde, wie auch immer. Es können Hindernisse sein, die in einem Traillauf plötzlich stattfinden. Trinkblase, die geplatzt ist, dein Stock, der gebrochen ist. Du hast dich gerade verlaufen, keine Ahnung. Also es gibt ja Situationen, die dann unlösbar erscheinen. Mhm. Und mein erster Gedanke war, dass es so eine Challenge ist, wie man mit einem Hindernis umgeht. Also, dass man sich dann nicht emotional leiten lässt, im Sinne von jetzt verzweifelt oder wie kein Ausweg sieht, sondern dass ein Hindernis doch meistens auch irgendwie umschifft werden kann oder gelöst werden kann. So im Sinne von akzeptier die Situation, wie sie ist, weil dass da jetzt eine Sache eingetreten ist, kannst du nicht ändern. Dass der Stock gebrochen ist, wirst du nicht ändern können, nur weil du dich jetzt ärgerst oder emotional wirst oder dass du jetzt zu wenig Trinken dabei hast oder dass du jetzt aufgrund von Job und Familie vielleicht nicht die Zeit findest zu laufen, dann ist es so. Dann akzeptiere die Situation, dass es genau jetzt so nicht weitergeht, wie es eigentlich geplant war. Da kommt wieder das Thema Plan vielleicht ins Spiel. Du hast dir eigentlich vorgenommen das oder du wolltest das und jetzt ist da dieses Hindernis und puh, jetzt geht ja alles nicht mehr und verdammt, und warum ist das jetzt so blöd? Ich habe mich 2 Wochen vorbereitet. Also, dann ist man so in dieser Retrospektive und fokussiert sich gar nicht mehr auf den Moment. Und ich glaube, die Kunst ist es, in dem Moment zu verstehen, zu akzeptieren, was nicht geändert werden kann, und sich dann zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Und kann ich das trotzdem noch erreichen, indem ich dann meinen Plan oder meinen Weg anpasse, der dann vielleicht um das Hindernis herumgeht. Und kommt trotzdem noch an. Aber halt, vielleicht nicht mehr auf dem direkten Weg, sondern auf einem anderen Weg. Und das war so mein erster Gedanke mit Hindernis so ein bisschen. Weißt du?
Vielleicht
auch sehr weit jetzt hergeholt, aber...
Ja, finde ich gar nicht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen jetzt, weil es ein interessanter Gedanke, den du da hattest, und sagen... Hindernisse bewusst einzukalkulieren, ist bereits Teil des Trainingsprozesses. Also auch ins Training einzubauen, diese Was-wäre-wenn-Überlegungen. Was passiert, wenn mir der Stock bricht? Was passiert, wenn das Profil von meinen Schulen abgeht, wie ich es gerade vorhin erwähnt habe? Was passiert, wenn die Trinkblase platzt? Oder was mir passiert ist letztes Jahr auf dem... wo war das? Fällt mir gerade nicht ein. Da sind wir zusammengelaufen. Croix des Vents.
Ach, der Swiss Canyon.
Swiss Canyon, danke. Swiss Canyon Trail, wo ich den oberen Teil von meiner Trinkflasche verloren habe und nicht mehr gefunden habe. Oder? Solche Geschichten. Die bewusst einzubauen ins Training und auch Teil vielleicht von so einer psychischen Strategie zu betrachten und dann auch mit aufzunehmen und zu sagen, okay, das trainiere ich jetzt auch. Ich baue solche Elemente mit ein und überlege mir, was wäre, wenn was passiert und wie gehe ich damit um. Also Hindernisse aktiv quasi angehen.
Genau, Worst-Case-Szenarien durchdenken und dann sich schon einen Plan machen, wie du die löst. Also ob man jetzt dann immer jedes Szenario erwischt, wie ich habe mein oberes Teil der Trinkflasche verloren, ist eine Frage, aber ich habe ein Problem, ich kann nicht... Kann ich mit meinem Equipment trinken, Wasser zuführen? Also gibt es einen Plan B? Und wie könnte der aussehen? Kann ich bei einer VP fragen, ob ich irgendwo eine PET-Flasche mitnehmen kann? Keine Ahnung. Das könnten ja dann so nächste Gedanken sein, aber die muss man ja bewusst treffen können und sollte sich nicht von Emotionen leiten lassen. Und ich glaube, weil wenn du Emotionen im Spiel hast, dann wird das Hindernis häufig größer, als es eigentlich ist.
Mhm. Ja.
Oder es scheint wie unlösbar, aber irgendwie findet man immer eine Lösung, wenn man auch bereit ist, sein ursprüngliches Ziel vielleicht dann auch anzupassen. Und das ist vielleicht dann auch eine Konsequenz, was dann einfach so ist. Und da ist ja keiner schuld dran. Es ist halt jetzt einfach was passiert, was nicht vorhersehbar war. Da liegt jetzt ein Baum und ich muss einen anderen Weg nehmen, weil ich da eben nicht drüber komme. Oder der Trail ist gesperrt. Okay, gibt es eine Alternativroute? Stock ist gebrochen. Okay, dann muss ich halt mit einem Stock oder vielleicht dann gar nicht. Vielleicht sagst du, bevor ich mit einem Stock laufe, laufe ich lieber nur mit meinen Händen auf den Oberschenkeln, weil ich ansonsten eine Fehlbelastung habe. Ich glaube, das sind alles so Dinge, wo man sich dann bewusst überlegen sollte.
Ich sehe es auch als Chance. Also ich sehe Hindernisse und gerade im Training, finde ich, ist ein extrem wichtiger Punkt, sehe ich Hindernisse als extreme Chance, eben solche Dinge durchzuspielen und damit umzugehen. Sei es jetzt psychischer Natur oder tatsächlich physischer Natur, als wie du sagst, der Trail ist gesperrt, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt 2 Stunden bergauf gerannt und stehe jetzt hier vor nichts. Dann halt auch wirklich in der Lage zu sein, okay, und jetzt treffe ich die Entscheidung, ich gehe zurück an der Stelle.
Genau. Beispielsweise. Genau. Oder sich dann in dem Moment zu überlegen, wie viele Reserven habe ich noch? Habe ich eine Karte? Habe ich mir die Gegend vorher angeschaut? Gibt es eine Route? Und dann, das ist auch Teil der Vorbereitung dann vor solchen Dingen. So kannst du Hindernisse auch schon minimieren, ja. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt zum Thema Hindernisse, oder?
Ja, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde über das Thema Hindernisse philosophieren, aber ja.
Hast du noch einen Ansatz?
Nein, alles gut. Ich denke, jetzt ist es mal für den Moment gut. Aber sicherlich ein spannender Gedanke, den wir irgendwann mal noch aufgreifen können.
Okay, wahrscheinlich kriege ich noch ein paar WhatsApp-Nachrichten von dir nachher, aber noch andere Dimensionen von Hindernissen. Bin gespannt. Sehr gut.
So, lieber Chris, hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Unglaublich, hätte ich nicht gedacht.
Schon wieder Stunde 30.
Ja, es ist zack, schier unglaublich. Ja, hättest du mich vorher gefragt, ich hätte gesagt 45 Minuten, dann sind wir durch heute. Tja.
Wenn wir Schätzungen abgeben, kann man immer einen Faktor 2 nehmen. Und dann sind wir da, wo wir in Wahrheit landen. Mein Handy hat auch gerade gepiepst und hat gerade gesagt, deine Schlafenszeit beginnt jetzt bald. Ich gehe nämlich immer ins Bett. Damit ich nicht so lange wach bin.
Und schon ist er weg, der Chris.
Na, bin ich weg?
Du warst kurz für einen Moment weg, kann aber auch sein, dass Bonnet, es an meiner
du bist bei
Seite
mir verpixelt, aber
ich glaube, das Schicksal will uns was sagen.
Ja, dass wir beenden sollten. Und bevor die Tonaufnahme ganz abrauscht, verabschieden wir uns hier von allen, von Zuhörern und Zuhörerinnen. Macht's gut, bleibt gesund.
Keep on running.
Yes. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.